was wir jetzt alles schon so gehört und gesungen haben, können wir, glaube ich, wirklich sagen, wir sind drin in dem Thema, wir sind warm mit unserem Thema. Und ihr könnt es hier vorne nochmal sehen, wir starten eine kleine Predigtreihe zum Thema Beten und Fasten. Und wichtig ist uns der Zusatz, der hier steht, das Wichtigste zuerst. Weil natürlich ist uns wichtig geworden, dass wir uns in diesem Jahr damit beschäftigen, wie könnte die Zukunft Gottes für uns aussehen, und die wollen wir gemeinsam entdecken. Das ist uns wichtig, das liegt uns auch vom Herzen, aber es gibt etwas, was wichtiger ist oder was zuvor wichtiger ist, bevor wir diesen Prozess einleiten, über die Zukunft Gottes nachzudenken für uns als Gemeinde, und das ist genau dieses Thema, Beten und das Beten unterstützen oder verstärken durch Fasten. Und es wird also jetzt in dieser Passionszeit, wo das Thema ja auch gut reinpasst, wird es also jeweils zwei Predigten geben zum Thema Beten. Beten ist ja nach einer einfachen Definition Reden mit Gott und Hören. Und heute geht es um das Thema Reden mit Gott. Und Erich, mein Kollege, wird nächste Woche über das Thema Hören auf Gott sprechen. Und nach diesen zwei Predigten zum Thema Beten gibt es dann noch zwei Predigten zum Thema Fasten. Warum Fasten und wie können wir eigentlich so fasten, wie es von der Bibel her uns angedacht ist. Also Beten und Fasten, das Wichtigste zuerst, starten wir mit dem Thema heute, warum beten. Und Jochen, ich danke dir, du hast uns da auch schon so ein Stück weit mit hineingenommen. Ich habe mal ein paar Gründe aufgelistet, die dafür sprechen könnten für das Beten. Erstens, weil es sich lohnt. Beten bewirkt etwas, manchmal sogar Großartiges und Großes. Fürbitte ist eine Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Dieser Spruch begeistert mich für mein Gebetsleben schon seit jeher. Und da kann man vieles erleben, wo Gott Großes tut. Ich störe mich aber immer an diesem Wort lohnen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da muss sich alles lohnen. Und wenn es sich nicht mehr lohnt, dann wird es auf die Seite gesetzt, dann wird es hinten angestellt und so weiter und so fort. Gebet aber lohnt sich nicht immer. Es gibt das weite Feld der unerhörten Gebete. Gebet lohnt sich nicht immer. Und deshalb habe ich hier auch nicht nur ein Ausrufezeichen, sondern auch ein Fragezeichen hinten dran gemacht. Zweitens, ein Grund zu beten, weil es Verheißungen gibt. Ja, das Beten ist regelrecht eingebettet in Verheißungen, nicht? Bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus. Oder er sagt, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Was sind das für tolle Gebetsverheißungen? Und da gibt es noch viele andere mehr in der Bibel. Toll, oder? Aber ich muss auch sagen, manchmal belasten mich diese Gebetsverheißungen, weil ich es so real in meinem Leben nicht erlebe. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird es mir geben. Wir bitten Gott um etwas, aber er gibt es uns nicht. Haben wir jetzt irgendwas nicht im Namen Jesu gebetet? Was heißt es, im Namen Jesu beten? Und dann merkt ihr vielleicht, dass eine Gebetsverheißung manchmal auch eine Last werden kann und manchmal auch ein Gebetsleben ermüden kann, weil man mit den Gebetsverheißungen so nicht mehr richtig klarkommt. Deshalb habe ich hier auch ein Ausrufezeichen hinten dran gesetzt. Aber natürlich ist es ein toller Grund zu beten wegen den Gebetsverheißungen. Ich glaube, deshalb sind sie uns auch gegeben von Gott, damit sie uns motivieren, damit sie uns Leidenschaft geben für das Reden, für das Beten mit Gott. Drittens, weil es uns in die Wiege gelegt ist. Anthropologen sprechen davon, dass jede menschliche Kultur, sei sie primitiv oder sei sie hochstehend, spielt keine Rolle. Aber dass jede menschliche Kultur eine Art Anbetungs- oder Betkultur hat und lebt. Man muss kein Christ sein, man muss nicht mit Jesus Christus unterwegs sein, um zu denken, ein Gebet würde manchmal gut tun. Ich kenne ja noch die Zeit aus meinem Leben, wo ich kein Christ war, wo ich nicht mit Jesus gelebt habe. Und trotzdem hatte ich so manches Stoßgebet auf den Lippen, konnte aber mit dem da oben, mit dem anderen oder dem da oben irgendwie in einer Form für uns aufpasst oder da ist nichts Persönliches anfangen. Das Gebet ist uns ein Stück weit in die Wiege gelegt oder wie jemand mal gesagt hat, das gehört zur Grundausstattung des Menschseins, dass wir ein Empfinden haben, irgendwie Kontakt mit etwas Höherem aufzunehmen. aber es beantwortet nicht die Frage nach dem Sinn des Betens. Und noch ein vierter Grund, weil es uns gut tut. Das höre ich immer wieder. Ja, beten tut gut und das merke ich in meinem Gebetsleben auf. Mir tut beten gut, vor allen Dingen, wenn ich zur Stille komme, wenn ich zur Ruhe komme. Früher hat man von stiller Zeit gesprochen, heute spricht man eher von Soaking Prayer. Aber das meint im Grunde auch nichts anderes, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und aus der Ruhe heraus Kraft zu schöpfen in der Verbindung mit Gott. Aber wisst ihr, vieles andere tut mir auch gut. Und wenn Gebet dann nur so einen Wohlfühlscharakter haben darf oder so ein Wellness-Empfinden für mich nur hervorbringt, ist das ein guter Grund, um zu beten, weil es mir gut tut? Ja, aber auch irgendwie nein. Es gibt so viele berechtigte Gründe, ihr könnt noch andere aufführen, aber ich möchte euch einmal den Grund nennen, wo ich denke, der liegt zutiefst dem Gebet inne, warum es gut ist, dass wir beten. Nicht nur, weil Gebet Verheißungen hat, nicht nur, weil es uns wirklich auch gut tut, nicht nur, weil es uns in Verbindung mit Gott bringt, sondern ich glaube, zutiefst ist deshalb das Beten so wichtig und der tiefste Grund seht ihr mit dem nächsten Bild, weil Gebet, die Beziehung zu Gott, ein Privileg ist. Es ist ein Vorrecht, mit Gott, dem lebendigen Gott, zu reden. Ich darf mit dem allmächtigen und ewigen Schöpfer Gott persönlich reden und ihn reden hören. Vielleicht hörst du dich heute Morgen sagen, beten ist für mich eigentlich ganz selbstverständlich. Kenne ich auch in meinem Leben. Aber da habe ich auch manchmal schon erfahren oder erlebt, ja, es ist zu selbstverständlich. Es ist zu gewohnt, es ist zu routiniert. Es fehlt mir die Frische, es fehlt mir die Begeisterung. Vielleicht sagst du dir, beten ist mir abhanden gekommen. Ist irgendwann im Lauf meines Christseins immer mehr versandet, auf der Strecke geblieben. Und ich bin froh, dass mich keiner fragt, wie es in meinem Gebetsleben aussieht. Vielleicht sagst du aber auch, beten ist mir schwer geworden. Das hat sich mir schwer auf mein Glaubensleben, auf meine Seele gelegt. Ich würde gerne wieder frischer, unbekümmerter, leidenschaftlicher beten können. Aber ich schaff's irgendwie nicht. Und damit ist die Frage ja berechtigt, wie kann ich eigentlich mein Herz neu für das Beten öffnen? Oder woran kann sich mein Beten denn ganz neu begeistern? Und ich glaube, dass die Antwort auf diese persönlichen Fragen ganz entscheidend mit dieser Aussage zu tun haben. Warum beten? Weil es ein Privileg ist, ein Vorrecht ist, mit dem allmächtigen und ewigen Schöpfergott persönlich reden zu dürfen und ihn reden zu hören. Ich möchte euch fragen, wer folgende Person kennt, die ihr hier vorne seht. Kennt jemand diesen Mann? Jawohl, Liliana, wunderbar. Ein Fußballspieler. Wer weiß noch seinen Namen? Ah, okay. Nein, Kakao nicht, aber ist ein Brasilianer auf jeden Fall. Se Roberto, jawohl. Nächste Bilder habt ihr den Namen. Se Roberto. Brasilianischer Weltfußballer, spielte in der Bundesliga beim HSV, bei Bayern München, bei Bayer Leverkusen. Und in der Zeit bei Bayer Leverkusen ist er durch einen anderen Brasilianer, durch Lucio, zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und so ballstark, wie er Fußball spielt, so stark und leidenschaftlich predigt er auch. Ganz ehrlich, er ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen vor vielen Jahren. Und erst vor 2 Jahren hat er mit 45 seine Karriere beendet in der ersten Liga in Brasilien und ist dort nochmal Meister geworden. Also Hut ab, das ist ein Mann mit einem starken Charakter, mit einer tollen Begabung, Fußball zu spielen und ein engagierter Jesusjünger. Einer meiner Lieblingsspieler. Und warum erzähle ich uns jetzt von Se Roberto? Ich erzähle uns deshalb, weil ich vor einigen Jahren die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen und kurz mit ihm zu sprechen. In meiner Erinnerung sind es 2 bis 3 Minuten. Meine Frau sagt immer, das waren ein paar Sekunden oder eine Minute. Und dann war es auch nur im gebrochenen Englisch, nicht? Aber für mich war das eine sehr wertvolle Begegnung. Und ich empfand dieses kurze Gespräch als ein Privileg. Warum? Ich, kleiner Freizeitfußballer, durfte mit dem Weltfußballer und meinem Lieblingsspieler Se Roberto sprechen. Ganz kurz, aber es hat sich bei mir eindrücklich reingelegt. Und jetzt, ihr Lieben, wie viel mehr ist es ein Privileg, beim Beten mit keinem Geringeren als Gott zu sprechen? Und das zu jeder Zeit, an jedem Ort und immer. das hier war ein Gefüge, da musste die Zeit stimmen, da musste der Ort stimmen, da musste es stimmen, dass ich mich aufgemacht habe und dass ich dann auch noch die Gelegenheit hatte, wo viele andere auch da waren, ein klein wenig seine Aufmerksamkeit und sein Gespräch zu bekommen. Wie viel mehr ist es ein Privileg, dass du mit keinem anderen reden darfst als dein Gegenüber, dem Weltenschöpfer schlechthin und nicht nur einem Weltfußballer. Dass du mit deinem Gegenüber, mit Gott reden kannst als dem König des Universums und nicht nur ein King in den Fußballstadien dieser Welt. Wie viel mehr ist es ein Privileg, dass du mit Gott als dem reden kannst, von dem es heißt, aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen, als sie damals den Tempel einweihen wollten, in dem die Gegenwart Gottes eingezogen ist. Und nicht nur einer, der auf dem Platz, Fußballplatz schwer zu fassen ist, weil er tricksicher und ballsicher ist. Wie viel mehr ist es ein Privileg, mit Gott zu reden, mit Jesus, in dem sich Menschheit und Gottheit vereinen auf dieser Erde. Und der nicht nur irgendwelche irdischen tollen Qualitäten wie Sir Roberto hat. Wie viel mehr ist es ein Privileg, mit dem zu reden, nachdem die Zeitrechnung neu eingeteilt wurde, ihr Lieben, nach Christus und vor Christus. Und der nicht nur für eine Zeit lang in dem Munde derer war, weil er so gut Fußball spielen konnte und seinerzeit den Stempel aufgedrückt hat. Und mit diesem großen Weltenschöpfer, Weltengott, der Himmel und Erde vereint und in dem Menschheit und Gottheit sich vereinen, mit dem darfst du und ich per Du sein. Mit welchen Stars sind wir sonst per Du auf dieser Welt, die alle vergehen? Mit Gott darf ich das sein. Und es ist der wiederkommende Herr in Herrlichkeit und nicht ein Fußballstar, dessen Namen irgendwann verklingt und der Stern sinkt. Unter diesen Gesichtspunkten, ihr Lieben, meint ihr nicht auch, es ist wahrlich ein Privileg, ein großes Vorrecht, durch Beten und Reden mit Gott in Kontakt zu sein. Und das ist der zutiefst wichtigste und stärkste Grund, warum wir beten dürfen, sollen und können. Ich wiederhole mich gern an dieser Stelle. Es ist ein Privileg, weil ich darf ich es nochmal sehen? Hier, ja. Ich darf mit dem allmächtigen und ewigen Schöpfergott persönlich reden und in Reden hören. Und ich möchte euch noch mit einem anderen Zitat gerne nahe bringen. Da heißt es, Beten ist nicht zu ersetzen. Warum? Es ist der älteste, der universellste und der intensivste Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Es ist der älteste Ausdruck unserer Beziehung. Ja, schon im Paradies bei Adam und Eva. Sie haben mit Gott geredet, Gott hat mit ihnen geredet. Es ist der universellste, das heißt alles umspannende oder erdumspannende Ausdruck. Überall auf dieser Erde wird zu Gott gebetet. Und es ist der intensivste Ausdruck, weil das der persönliche Ausdruck ist. Mehr geht doch nicht, als mit dem Weltengott, Weltenherrscher per Du zu sein, oder? Mehr geht nicht. Und wir dürfen Teil dessen sein. Faszinierend, oder? Es wird heute eine ganz einfache Predigt, auch jetzt im zweiten Teil, die sich jetzt einfach an biblischen Beispielen noch orientiert, wo Menschen sich aufgemacht haben, mit Gott zu reden und wie sie mit Gott geredet haben. Und das Ziel dieser Predigt heute Morgen und das, was mir auf dem Herzen liegt, ist, dass ihr einfach neu ermutigt werdet zum Beten. Nicht, dass alle Fragen und nicht alle Enttäuschungen oder Irritationen beseitigt werden, aber dass ihr vom Zentrum her, was Gebet ausmacht und warum es gut ist, dass ihr neue Motivation findet und zu sagen, ich will im Gebetsleben neu weiterkommen, mich neu erfrischen lassen oder werde neu erfrischt und ermutigt, mich darauf einlassen. Wie drückt sich denn das Reden mit Gott aus in der Bibel? Einige Beispiele dazu. Wie gesagt, nächste Woche wird es auch spannend, da geht es um das Hören auf Gott. Heute konzentrieren wir uns auf das Reden mit ihm. Beten ist Reden mit Gott ein erstes, und zwar mit Worten. Das ist nichts Neues. Und im Grunde, das machen wir alle, ob bewusst oder unbewusst, wir sprechen Worte aus. Beziehungspflege ist übrigens zu 80% Kommunikation mit Worten. Und Beten ist ja auch Kommunikation. Beziehungspflege ist zu 80% Kommunikation mit Worten. Und wenn die Kommunikation mit Worten erstirbt oder ermüdet, erkaltet und ermüdet und erstirbt eine Beziehung. Das merken wir doch auch in unseren Beziehungen, in denen wir stehen. Nicht? Kommunikation, miteinander reden, ist das Wichtigste für die Beziehungspflege. Ich möchte uns an Abraham erinnern, ihr Lieben, 1. Mose 18, wo er für Sodom und Gomorra sich einsetzt, weil er dort Verwandte hat. Und Gott möchte diese Stadt, weil die Sünden zum Himmel schreien, sagt er, ich werde sie vernichten. Und Abraham redet mit Gott und er kommt in diese Fürbitte hinein. Und wenn ich euch jetzt Zahlen nenne, die da heißen 50, 45, 40, 30, 20, 10, dann sind das nicht die Lottozahlen für dieses Wochenende, ihr Lieben. Sondern es sind die Zahlen, die Abraham ins Spiel bringt und sagt, wenn es 50 Gerechte gibt in dieser Stadt. Und am Ende sagt er, und wenn es nur 10 sind, bitte ich dich, dass du deine Meinung änderst und diese Stadt verschonst. So redet Abraham mit Gott. Und Bibelleser wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Aber mit Gott kann man reden. Und mit Gott kann man auch seinen ursprünglichen Plan mitunter verändern oder ihn umstimmen. Gott lässt sich umstimmen durch dein und mein Gebet in Worten. Der Richter und die Witwe, Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas 18, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Diese Witwe, der wird Unrecht getan und sie rennt immer wieder zu diesem Richter und sagt, schaffe mir Recht. Der will aber nicht. Der hat kein Interesse daran. Vielleicht verdient er nicht genügend dran an der Witwe und so weiter. Ist ja ganz egal, aber er hat keine Motivation, sich dieser Frau anzunehmen. Und dann sagt Jesus, sollte Gott, aber am Ende macht das dann doch, weil sie ihn immer wieder bekniet hat und immer wieder bei ihm vorgesprochen hat. Und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Aber wird Gott am Ende Glauben finden zu Ende dieses Gleichnis? Wird Gott Vertrauen finden, dass wir Vertrauen in ihn noch haben und leben durchs Gebet mit Worten? Und dann bei Jesus selbst, schaut mal. Markus 1, Vers 35, am Morgen noch vor Tage stand Jesus auf, ging in eine einsame Stätte und betete. In Matthäus 14 lesen wir davon, dass er am Abend die Abendruhe gesucht hat, hat die Jünger weggeschickt mit dem Boot, die hatten nachher Probleme auf dem Wasser, da kommt Jesus ja dann auch wieder hin und hilft. Aber er möchte am Abend allein sein auf einem Berg und betet mit Gott. Und in der vierten Nachtwache kommt er dann erst zu seinen Jüngern. Das heißt, drei Viertel der Nacht hatte Jesus zurückgezogen, um mit Gott, dem Vater, zu reden und zu beten. Mal war es morgens, mal war es nachts. Beziehungspflege, wie gesagt, ist zu 80% Kommunikation mit Worten. Und ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn du Gott anklagst und wenn du das mit Worten tust, dann möchte ich dich beglückwünschen, dass du das tust und möchte deinen Glauben nicht hinterfragen, sondern es ist Glaube, Gott anzuklagen, auch zu hinterfragen, um mit ihm zu ringen in Worten und in dem, wie es in meinem Herzen geht. Das ist ein Stück Ausdruck des Glaubens. Vielleicht nicht die gesündeste Art, weil man es auch gerne anders möchte, aber die größte Sünde im Gebetsleben ist, wenn dieses Gespräch erstirbt mit Gott, wenn es mir gleichgültig wird, dann müssen uns alle Warnlampen angehen. Aber nicht, wenn einer in seiner Not Gott anklagt, dann ist er immer noch mit Gott in Kontakt. Und er ringt um diese Beziehung. Und das ist Kommunikation. Und ein Stück auch Glaube, wenn auch verzweifelter Glaube. Zweitens, nicht nur mit den Worten reden mit Gott, sondern mit dem Herzen. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Wir könnten, wie gesagt, viele andere aufführen. Elia. Im Neuen Testament wird von ihm berichtet, da geht es darum, die Ältesten zu sich zu rufen, wenn man ernstlich krank ist. Und darauf wird wieder viele Verheißungen gelegt, lest man nach Jakobus 5. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr ernstlich krank seid, dann ruft die Ältesten unserer Gemeinde. Ruft uns, sagt es uns. Wie ist denn das mit Jakobus 5? Ruft uns. Wir kommen gerne. Ich biete es immer wieder an, wenn ich höre, dass Leute, Geschwister krank sind. Da legen Gebetsverheißungen drauf. Und wir haben auch schon erlebt, wie Gott da wirkt und tut. Aber die Initiative muss von dem Kranken ausgehen, Klammer zu. Jetzt dann aber, um das Ganze zu motivieren, schreibt Jakobus von Elia. Elia, ein schwacher Mensch wie du und ich, schreibt er, obwohl er viele Wunder getan hat, nicht? Aber ein schwacher Mensch wie wir und ich, wir kennen ihn auch, wo er verzagt bei den Depressionen war, unter seinem Ginsterstrauch. Aber der hat inständig gebetet, unermüdlich, nicht nachgelassen. Er hat mit dem Herzen gebetet. Ihr Lieben. Und manchmal braucht es nicht Worte, die man hört, sondern Herzensworte, die nicht nach außen dringend gehört werden. Und Elia betete und Gott ließ es kommen. Ein schönes Beispiel haben wir noch bei Hanna, die auch inbrünstig, unermüdlich gebetet hat. Hanna war die Frau von, müssen wir nachgucken, Elkana. Und Elkana hatte zwei Frauen. Also die eine hieß Penina und die andere hieß Hanna. Und die Penina hatte schon einige Kinder bekommen und bei Hanna war der Leib verschlossen, so wie das in der Bibel dann steht. Und die Penina hat die Hanna immer wieder spüren lassen und hat sie gekränkt und hat sie gereizt. Und das hat der Hanna ziemlich zugesetzt. Und sie ist dann in den Tempel gegangen und das Schöne ist, da wird es berichtet in 1. Samuel 1, dass der hohe Priester, hieß damals Eli, hört mal, wo der saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels. Finde ich ein schönes Bild, nicht? Wahrscheinlich hat er sich mal ausgeruht von seinem Dienst und hat sich irgendwo an den Türpfosten des Tempels gesetzt. Und vom Türpfosten des Tempels, wie er da so sitzt, sieht er mit einem Auge oder vielleicht auch mit zwei Augen die Hanna, wie sie im Tempel betet. Und als er sie so beobachtet, wie sie betet, geht er nachher zu ihr hin und sagt, bist du betrunken? Er dachte, so wie die hier sich aufführt, muss die betrunken sein. Vielleicht wollte er sie dann auch zurechtweisen. Aber dann sagt Hanna, nein, ich rede in meinem Herzen zu Gott. Ich habe nur meine Lippen bewegt, die Stimme konnte man nicht hören. Und sie hat geweint. Sie hat ihr Herz sprechen lassen. Die Lippen hat sie bewegt, aber die Worte wollte sie nicht, dass andere sie hören. Das war eine ganz persönliche Sache zwischen Gott und ihr. Und weil Gott dieses Herzenssprache dieser Hanna gehört hat, hat er das verändert. Und sie haben ja noch einen Deal gehabt. Und der Samuel wurde geboren und er wurde dann später in den Tempel gebracht und hat Gott gedient. Ich habe vor dem Herrn mein Herz ausgeschüttet, sagt Hanna. Herzblut reinlegen in unsere Gebete. Und ein drittes, neben Worte und Reden, Reden in dem Herzen, gibt es auch das Reden mit Gott in Gesten oder mit Gesten. Daniel war nicht mehr in Jerusalem, sondern war verschleppt nach Babylon. Und über ihn lesen wir, er hatte in seiner Wohnung offene Fenster, wenn er gebetet hat. Wohin? Richtung Jerusalem. Und warum Richtung Jerusalem? Weil in Jerusalem der Tempel steht mit der Gegenwart Gottes. Das heißt, ihm war es wichtig, wenn er gebetet hat, das durch Gesten Ausdruck zu verleihen, was ihm wichtig ist. Deshalb hat er die Fenster geöffnet. Deshalb hat er geschaut, dass ich das Fenster nehme, was Richtung Jerusalem zeigt. Weil dort ist die Gegenwart Gottes beheimatet in unserem Tempel, den ich nicht aufsuchen kann. Und dann heißt es noch in der gleichen Begebenheit, dreimal betete er und ging auf die Knie. Wann bist du zum letzten Mal auf die Knie gegangen, um zu Gott zu beten? Wann hast du dich zum letzten Mal am Bett auf die Knie begeben und mit Gott gebetet? Und durch eine Geste Ausdruck verliehen, was dir wichtig ist. Oder mit erhobenen Händen Gott angebetet und gebetet. Ich weiß, durch Corona ist jetzt vieles eingefroren, was Gestik anbelangt, aber lasst uns das nicht nehmen im privaten, persönlichen Leben, auch wenn wir es hier momentan nicht so leben können. Kommen wir zu Hiob. Ich springe gleich in das letzte Kapitel, Kapitel 42, überschrieben mit sein letztes Wort. Wie viele Worte hat er mit Gott gefunden? Wie hat er ihn angeklagt? Wie hat er mit ihm gerungen? Und wir haben ihm die Freunde schwer zugesetzt. Aber er hat an Gott festgehalten. Und auch wenn er gesagt hat, lass mich und ich will nicht mehr. Trotzdem, er hat mit Gott gerungen. Und sein letztes Wort sagt er, ich bereue. Und er hat sich in Staub und Asche begeben. Merkt ihr, er hat auch das wieder unterstützt durch Gesten, was ihm wichtig geworden ist. Sich in Staub und Asche begeben. Um zu bereuen und Buße zu tun. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt lest mal die letzten Verse von Hiob. Die sind überschrieben, dieser Abschnitt mit Gott stellt sich zu Hiob. Nachdem er so gebetet hat und diese lange Phase hatte, mit ihm zu ringen, ihn anzuklagen und nicht zu verstehen, ihn herauszufordern und dann zu sagen, ich bereue in Staub und Asche. Und dann heißt es, Gott stellt sich zu ihm. Wunderbar. Oder David, Psalm 63, er hat eine Wüstenerfahrung. Und in dieser Wüstenerfahrung sagt er, ich sehne mich nach dir, Gott, und ich brauche dich. Und diese Sehnsucht unterstützt er durch erhobene Hände in einer persönlichen Wüstenerfahrung. Also das heißt, Gott loben, Gott anbeten, die Hände zu heben, ist nicht nur etwas dann, wenn es mir gut geht, wenn mein Herz vor Halleluja überschwemmig, überwältigt ist, sondern es ist gerade dann auch etwas, wenn in meinem Herzen eine Wüstenerfahrung sich breit macht und ausbreitet. Dem Beten Ausdruck verleihen durch Gestik ist mit Gott reden. Und dann noch ein viertes, was uns im Neuen Testament auch mitgegeben wird. Es ist ein Reden im Heiligen Geist. Nur ein Vers aus Römer 8. Ihr habt den Geist der Knechtschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Was ermöglicht dir und mir, die wir mit Jesus leben, der Heilige Geist, der in uns lebt? Er ermöglicht, dass du mit Gott per Du bist. Er ermöglicht das, dass du mit Gott ohne schlechtem Gewissen, diesem Weltenschöpfer, diesem ewigen Weltenherrscher, den alle Himmel nicht fassen können, wo das alttestamentliche Volk den Namen Jahwe nie ausgesprochen hat, sondern immer nur umschrieben hat. Und mit dem dürfen wir per Du sein und sagen, aber lieber Vater. Ihr Lieben, das macht der Heilige Geist in dir, dass du diese Freiheit hast, Gott so zu begegnen, so persönlich, so vertrauensvoll. Und wir wissen auch, dass noch geschrieben ist im Neuen Testament, da wo wir uns die Worte fehlen, aber wir den Kontakt zu Gott suchen, dass der Heilige Geist uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen und dass er unser Stellvertreter ist, mit Gott zu reden an dieser Stelle. Fassen wir zusammen mit dem nächsten Bild. Beten als Reden mit Gott ist ein Privileg, ihr Lieben. Nehmt das doch bitte ganz neu auf. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Und zwar dürfen wir es tun, dieses Reden in Worten, mit dem Herzen, in Gesten und in dem Heiligen Geist. Und wie gesagt, diese Predigt sollte zur Ermutigung sein für dein Gebetsleben. Nicht persönliche Fragen oder Irritationen beantworten. Vielleicht muss es im Gespräch geschehen oder im weiteren Nachdenken. Aber ich möchte jetzt am Ende, weil ich die Flipchart noch hier dabei habe, möchte ich euch gerne sagen, was macht das mit Gott, wenn wir so mit Gott reden, in ehrlichen Worten, mit aufrichtigem Herzen und Ausdruck verleihen durch Gesten. Und wenn der Heilige Geist uns unterstützt oder unterstützen darf im Beten. Was macht das mit Gott? Und das möchte ich euch mit dieser kleinen Flipchart-Zeichnung einfach zeigen. Und das Schöne ist ja, dass die Bibel auch immer wieder Gott ein Stück weit vermenschlicht. Nicht? Und das werdet ihr schon beim ersten Begriff merken. Also was macht dein Reden mit Gott? Ich schreibe hier mal Gottes. Und zwar, Gottes Ohr wird erreicht. Wie gesagt, wird in der Bibel auch so gesagt, nicht? Wir erreichen damit Gottes Ohr. Etwas Wunderbares. Wir reden nicht zu einem stummen Götzen, ihr Lieben. Wir reden zu dem lebendigen Gott, der ein offenes Ohr hat für das, was uns auf dem Herzen liegt. So wie ein irdischer Vater ein offenes Ohr hat, wenn ein guter Vater ist für die Belange seiner Kinder, so hat Gott ein offenes Ohr für uns. Wir erreichen das Ohr Gottes. Das Zweite, wir verbinden uns mit Gottes Herzen. Wenn ich von Herzen zu Gott bete, dann verbinde ich mich mit dem Herzen Gottes. Hier verbinden sich zwei Herzen miteinander. Wunderbar, oder? Und das Dritte, Gottes Arm wird bewegt. Der Arm Gottes wird bewegt. Gott lässt mitunter seine Pläne links liegen und sagt, weil meine Kinder so zu mir rufen und weil ihnen das so wichtig geworden ist, gebe ich es ihnen. Das kann manchmal fatal sein, das sehen wir bei den Königen in Israel. Gott wollte eigentlich der König bleiben von Israel, aber weil das Volk unbedingt einen irdischen König wollte, hat er irgendwann nachgegeben, hat es ihnen gegeben. Die Sache ist nicht gut gelaufen. Aber wir merken an dieser Stelle, oder nehmt die Hanna jetzt, von der ich erzählt habe, wie man Gottes Arm bewegen kann und wie Gott sich ändern lässt. Auch dann nochmal bei Abraham habe ich es auch geschildert. Und das Dritte, Gottes Helfer, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist unser Helfer für unser Gebetsleben. Das ist unser Gebetsunterstützer. Und wenn du keine Worte mehr findest, ich weiß, da müssen wir jetzt vielleicht eine eigene Predigt dazu machen. Was heißt es, im Geist Gottes zu beten oder dass der Geist für mich beten darf? Ich halte es für mich so, dass ich einfach sage, Herr, ich finde einfach keine Worte mehr für diese Situation. Du weißt, wie es in meinem Herzen seht. Oder alle Worte von mir sind eigentlich gesprochen, aber ich bleibe jetzt einfach in deiner Gegenwart Und wenn du sagst, dass dein Heiliger Geist jetzt mit dir spricht, der in mir lebt, dann nehme ich das so vertrauensvoll an. Jetzt lasse ich den Geist Gottes, der in mir ist, zu dir sprechen. Und dann bin ich einfach in Ruhe. Aber ich lebe von dieser Verheißung, dass der Geist Gottes jetzt zu Gott spricht. Und Gottes Ohr, Gottes Herz und Gottes Arm erreicht. Noch ein letztes an dieser Stelle. Wie kann das praktisch werden? Erich und ich haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wir möchten euch jeden Sonntag einen sogenannten Gebetsbrief geben. Den könnt ihr gleich unten mitnehmen für die, die jetzt nicht in der Gemeindeverteiler als Mitglieder oder Freunde sind. Da dürft ihr gerne unten diesen Gebetsbrief mitnehmen. Die anderen bekommen ihn heute Nachmittag noch zugeschickt von der Cindy. Also dann habt ihr ihn also auch per Mail. Und da habt ihr nochmal Fragen zum weiteren Nachdenken, zum heutigen Thema zum Beispiel. Oder dann aber auch, wie wir ganz konkret beten können für das, was uns auch wichtig ist in diesem Jahr, nämlich gemeinsam die Zukunft Gottes für unsere Gemeinde erkennen. Wir stellen diese Aktion Beten und Fasten, die stellen wir in den Kontext des ganzen Jahres, nämlich gemeinsam Gottes Zukunft für uns zu entdecken. Aber wir wollen starten mit dem, was am wichtigsten ist. Und das ist für heute das Reden mit unserem lebendigen Gott als großes Privileg. Gott segne sein Wort an euch ganz persönlich. Amen.